Wie am Anfang gesagt, Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und ich weiss nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr das hört. Es gibt auch andere Übersetzungen, die von Leben in Überfluss reden. Und da haben wir ja so unsere Vorstellungen, oder? Von Überfluss, von Fülle. Und ich glaube, das stimmt eben nicht immer mit dem überein, was Gott sich vorstellt, wenn er von Überfluss und Fülle redet. Und wenn wir das mit unseren eigenen Vorstellungen füllen, kommen wir dann plötzlich eben ganz schnell rein, wo wir sagen, ja, Gott hält nicht ein, was er versprochen hat. Was ist los? Und Gott hat eben nicht versprochen, dass wir keine Probleme im Leben werden haben. Er hat auch nicht versprochen, dass unser Leben einfach so schön, immer gleichmässig läuft, keine Hürden, keine Gräben, keine Berge und keine Täler hat. Er hat uns auch nicht einfach Wohlstand versprochen. Auch wenn das etwas ist, wo wir in der Schweiz eher am oberen Teil sind, wenn wir die Welt anschauen. Er hat nicht versprochen, dass immer alles einfach so durch Anken geht. Und dass wir uns einfach zurücklehnen können und sagen, Gott macht es dann schon. Das ist ein Teil davon, aber das ist nicht das, was er primär hat gesagt. Weil der Vers vom Überfluss, der steht in einem Kontext. Und ich möchte euch jetzt aus dem Johannes 10, Verse 1 bis 11 lesen. Amen, Amen, das sage ich euch. Das ist Jesus, der da redet. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hätte. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Es geht dann auch noch weiter, wo er den Unterschied beschreibt zwischen dem echten Hirt und dem Angestellten. Ich denke, viele von euch kennen das Bild, kennen die Stelle. Und der Angestellte, der rettet eben sein eigenes Leben, wenn der Wolf kommt und die Schafe sind ihm dann gleich. Und Jesus als der gute Hirt, er gibt sein Leben. Und so ist das Leben in Fülle, das Leben im Überfluss, ist in diesem Kontext eingebettet vom guten Hirt. Gegenübergestellt vom Räuber. Und ist sogar beschrieben, wer der Räuber ist. Und das ist eine kleine bildliche Sprache. Wir sind schliesslich jetzt nicht alle hier mit einem Schaffäli im Blöcken. Und wenn es ein T-Shirt gegeben hat, ich bin ein Schäfchen Gottes, das hat mich noch gar nicht blöcken. Sondern es ist ein Bild für die geistliche Welt. Für die Welt, die wir nicht sehen können, die aber genauso real ist, wie alles, was ich anlängen kann, was ich mit meinen Emotionen spüre, was ich wahrnehme. Und das ist eine Realität, die wir uns immer wieder bewusst sein müssen. Genauso, wie wir uns bewusst sind, dass es hier eine wunderschöne Deko hat. Danke vielmals. Und der Räuber, der hat den anderen Namen in der Bibel, Satan. Er ist der, wo Gott einfach das Leid werkt. Der kommt zum Stellen, Metzgen und Verderben. Wo ihr jetzt das Gefühl habt, sind ein bisschen wüste Worte, Jesus hat sie gebraucht. Ich habe es einfach auf Berndeutsch übersetzt. Und das ist nicht immer offensichtlich. Das ist das eine, das ist schon so. Es gibt Sachen, da kann ich mir in die Welt schauen und sagen, das ist ja klar, dort ist ihr am Werk. Das ist Leid, das ist Unrecht, das ist nur Wüste, keine Frage. Aber manchmal ist er eben auch der Wolf im Schafspelz. Und habt ihr euch schon mal überlegt, wo der da hockt? Der hat eine Fremdsprache gelernt, der Wolf. Der kann nämlich blöken. Der ist mitten in der Herde. Der hockt nicht irgendwo sonst unter einem Büschchen. Der beeinflusst einfach langsam. Aber sein Ziel ist immer noch das Gleiche. Darum ist die geistliche Welt so wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und Jesus hat nicht immer offensichtlich darüber geredet, aber er hat immer wieder über das geredet. Es gibt den Widersacher. Ganz wichtig, wenn wir uns dem aber bewusst werden, ist, dass wir unseren Fokus nicht plötzlich drehen. Und nur noch denken, Hilfe, da gibt es ja noch einen Räuber. Und dann meint es gar nicht gut. Jesus ist der Fokus. Und er hat den Sieg. Das ist klar, das ist geregelt. Es gibt so ein schönes Zitat, das sagt, wenn mich mein Feind erinnert, was in meiner Vergangenheit war, dann erinnere ich ihn daran, was in seiner Zukunft wird sein. Und das kannst du in der Offenbarung nachlesen. Da hat ein schlechtes Ende. Es ist in Epheser 6, was heisst, wir kämpfen nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das ist der Räuber, den Jesus davor hat. Und sein Ziel ist, dass wir Menschen müssen leiden müssen. Überlegt euch mal, was hat der Räuber Gott gegenüber zu liefern? Eigentlich nichts. Wer ist besiegt? Am Kreuz, Tod von Jesus, ist der Sieg. Das ist abgehäkelt, das ist gemacht. Das Einzige, was er noch machen kann, ist uns beeinflussen, dass wir ihm Macht geben, dass wir uns nicht bewusst sind und dass er uns leiden lassen. Das ist wie, wenn du dir vorstellst, dein Kind in der Schule gibt es irgend so einen, der einfach deiner Familie zu leid werden will. Und eigentlich kann er den nicht ausstehen. Aber vor dir hat er eigentlich ein Angst und er weiss, dass er gegen dich einfach nichts ausrichten kann. Was macht er? Er plagt dein Kind. Und das tut er wahrscheinlich sogar noch mehr weh, als wenn er dich selber angreifen würde. Und das ist ganz einfach die Strategie von dem Räuber. Er kann Gott nicht wehtun, außer wenn er uns wehtut. Jetzt aber der Gegensatz dazu. Jetzt haben wir genug von ihm geredet. Jesus ist der gute Hirte. Er ist der, der uns führt. Und das ist so bekannt aus Psalm 23. Und eigentlich wiederholt Jesus hier das gleiche Bild. Ich bin der gute Hirte, wenn er durch mich wir kommen durch die Türen, die ich geschaffen habe zum Vater, werdet ihr weit finden, viele finden. Das ist unser Fokus. Wir sollen Jesus so viel nachkommen, dass wir in seine Augen schauen können. Das ist nämlich auch etwas, was er versprochen hat. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Das heisst, ich bin so viel nach, dass ich sehe, wo er her schaut, wenn er nur die Augen bewegt. Das sind wir schon die vorderste Reihe. Wir können das noch machen, oder? Ihr könnt mir noch folgen, wo ich her schaue. Aber schon etwa in der dritten, vierten Reihe geht es nicht mehr. Auch wenn ihr mich noch gerne seht. Es ist ganz nach, wo Jesus uns einlädt. Und die Schafe, die kennen ihn. Und er geht voran. Und es ist etwas, wenn wir von einer Tierherde reden, wo wir jetzt von A nach B müssen zügeln, dann stellen wir uns das meistens so vor, dass eigentlich jemand hinten antreibt, oder? Und dann hast du vielleicht zaunet, oder? Und wir haben das selber so gemacht mit unseren Gusti. Bis wir dort das Pony hatten, hat man das können, dann sind sie dem nachher. Aber dann war es wirklich so, dass der Hirte vorausgelaufen ist und die Schafe sind einfach mitgekommen. Und die einfach gewusst, ohne Hirte gibt es nichts zu fressen. Es gibt nichts zu beißen. Also laufen jetzt dem hinterher nachher. Und darum ist das nicht einfach ein schönes Bild, weil Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Die haben ihn wirklich gekannt. Und es gibt übrigens auch andere, die lehren das. Ich bin ja mit so einer Bullenmast aufgewachsen, 4000 Hühner. Und jetzt eben mal der Köbi gegeben. Der Köbi war ein Gückel, einer in diesen 4000 Hühnerinnen. Und der hat ein bisschen vom Klauen, glaube ich, weg. Auf jeden Fall hat man den erkannt. Und der ist jedes Mal, wenn mein Vater zur Tür kam, ist der gekommen, hat ihn auf dem Schuh gepickt. Dann hat er angefangen, den Köbi, wenn er dort hauen ist, auf die Arme zu nehmen, ihm einen Namen gegeben und ihn durchgetragen. Es ist nicht lang gegangen, hat mein Vater draussen am Zaun können stehen, am Köbi rufen und der ist gekommen. Wenn ich gerufen habe, ich weiß nicht, habe ich es auch ausprobiert. Ich glaube, bei uns hat es nicht funktioniert. Der hat die Stimme gekannt. Sogar ein Huhn lehrt das. Erst recht ein Schaf. Und so ist eben dann auch der Stecken und der Stab, oder das ist dann mehr im Psalm 23, der ist eben dann nicht zum Schaf antreiben, darum tröstet er ja. Wenn du schon mal überlegt, die Stecken und die Stab, die trösten mich. Es ist so ein bisschen komisch, wie wir sonst einen Stecken und einen Stab einordnen. Die sind da zur Verteidigung, wenn eben der Wolf kommt. Der Bär. Was die auch immer. Einfach etwas, was man nicht will. Und Jesus ist der, der die Beziehung zum Vater hat aufgetan. Als der gute Hirte. Er sagt nicht nur, ich bin der gute Hirte, er sagt auch, ich bin die Türe. Und das ist die Beziehung zum Vater, die er hat aufgetan, wo wir dürfen freien Zugang haben. Das ist wie der Vorhang, der zerrissen ist im Tempel. Ihr müsst euch mal vorstellen, du bist gross geworden damit, dass du, was dort hier hinter diesem Vorhang ist, das ist so viel heilig. Das darfst du nicht einmal sehen. Verschwiegen den Anlängen. Und dann stirbt Jesus und dann macht es Ratsch. Der Vorhang ist offen und du siehst vor Aussentüren vom Tempel, von denen, die nicht einmal dürfen reinkommen, das Innerste rein ins Allerheiligste. Das war ein Schock. Für uns ist es so, ja, der Vorhang ist zerrissen oder gehört dazu. Aber das ist eine riesige Aussage von Gott, der gesagt hat, ich bin da. Jeder darf zu mir kommen. Jesus ist die Tür, wo wir reingehen dürfen, weil wir dort dann Fülle finden. Überfluss. Die grünen Matten. Und habt ihr euch schon mal überlegt, warum Jesus immer das Schaf-Hirt-Bild braucht? Er könnte ja der Geissenhirte nehmen. Die hat es dann noch gegeben. Ich glaube, es ist, weil Schafe hilflos und verängstigt sind, sobald etwas Unbekanntes in die Nähe kommt. Wo sie sich verflüchten, wirklich fort und weg. Die brauchen Hilfe zum Überleben, die brauchen Führung. Ein Geiss frisst einfach, was rum ist. Oder? Das kann vom Salat bis zum Dornbusch aus sein. Aber ein Schaf hat, glaube ich, ein bisschen Mühe. Aber es sind eben auch stille, sanfte Tiere. Und ich glaube, es ist nicht per Zufall, dass Jesus uns immer wieder mit diesen Schafen vergleicht. Nebst dem, dass sie eben meistens einfach am Vorderen nachlaufen. Dann können wir uns selber zwischen wieder anfahren, Nase nehmen und sagen, ja, laufe ich jetzt dem vor meiner Nase nachher oder laufe ich im Herz vorderst vorne nachher. So, wenn der vor meiner Nase jetzt plötzlich links abbiegt, schaue ich, ob der Hirte auch links abbiegt. Und wenn er nicht tut, dann gehe ich gescheiter weiter geradeaus. Leben im Überfluss gibt es in der Nachfolge von Jesus. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass es ganz viele unterschiedliche Übersetzungen gibt. Einfach so eine feine Nuance drin. Ich dachte, so, jetzt nehme ich meinen Hunger. Dann habe ich also sogar mein Griechisch vorgenommen. Aber es gibt zum Glück viele Hilfsmittel, ich habe es so schnell herausgefunden. Und zwar habe ich gemerkt, dass eigentlich, wenn wir das wörtlich übersetzen, würde es so heißen: Ich bin gekommen, damit sie Leben hätten und es über das gewöhnliche Maß hinaus hätten. Das übersetzt natürlich niemand so, weil es ein bisschen kompliziert ist. Aber was mir aufgefallen ist, da ist ein Konjunktiv drin. Jesus ist nicht gekommen und gesagt, ich bin jetzt da, es ist jetzt alles gut, alle haben einfach jetzt Überfluss, weil ich da bin. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben hätten. Er hat es verfügbar gemacht. Wenn du das willst, dann kannst du es haben. Aber es gibt es in meiner Nachfolge als der gute Hirte. Dort ist das Leben in Fülle. Und Nachfolge hat eben dann auch einen Preis. Dann sind wir beim Herrschaftswechsel, wo der Ueli vor 2 Wochen darüber predigt hat. Das ist übrigens eine ganz gute Predigt, die sie noch nicht gehört haben, dürfen sie gerne nachhören. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, für das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, für es zu erfüllen. Das heisst, der Maßstab ist immer noch der gleiche. Der Unterschied ist, er befeigt mich jetzt, so zu leben, wie es ihm gefällt. Das ist dann die Fülle. Aber es ist ein Herrschaftswechsel, wo wir eben nicht Jesus aus der Supergoal vor eine Lebenskarre spannen, wie es der Ueli so wunderschön ausgedrückt hat, sondern wo man ihm die Leitzelle in die Finger geben und hinten auf den Karren hocken. Und sagen, also, jetzt gehen wir dort durch, wo du willst. Gleichzeitig hat Jesus aber ganz viel Gnade verfügbar gemacht. Gnade, die Vergebung ermöglicht. Denn wenn ich auf die Nase falle, gibt es dann nicht ein Ziel von Konsequenzen, sondern ich darf wieder aufstehen und sagen, es tut mir leid, ich möchte weitergehen. Hilf mir, weiterzugehen. Das ist das, wenn er sagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Er befeigt uns, so zu leben, wie er es will für uns. Und darum ist das Zentrum dieser Nachfolge ist Beziehung mit ihm. Ihm eben nachkommen, dass er mich ganz fein leiten kann, weil er der Hirte ist und der Stecken nicht braucht, um mich anzutreiben. Und in dieser Beziehung kommt eben dieser Überfluss, die Fülle rein. Und das ist das Leben, das von innen raus sprudelt. Leben über das Mass raus, wie es einfach so gang und gäbe ist. Dann bekomme ich ein Fundament in dieser Beziehung, das mich trägt, gleich was passiert. Und dann wird der Psalm 23 plötzlich real. Weil dann plötzlich im Tal vom Todesschatten bin ich nicht mehr verschöpft und verschüchtert, sondern ich weiss, mein Hirte ist da. Und er kommt mit mir durch das Tal durch. Und innen raus gibt es dann wieder schöne Weiden, die mich dann wieder breitschlagen kann. Es gibt dann sogar einen Tisch, den er mir deckt. Überfluss im noch grösseren Mass. Und das ist das, was Jesus versprochen hat. Ich habe am Anfang eine ganze Liste aufgezählt von dem, was Jesus nicht versprochen hat. Aber er hat etwas versprochen und das ist das Wichtigste. Und das ist, ich bin bei dir. Ich bin bei dir auf jedem Berg oben, ich bin bei dir in jedem Tal nieder. Ich freue mich, wenn du dich freust, ich traue mit dir, wenn du traurig. Ich bin bei dir. Gleich was ist, lass mich ein, ich komme mit. Und das ist nämlich am Schluss noch die einzige Frage, will nicht dabei haben? Und vielleicht sagen wir als allererstes, ja natürlich, geht es noch, solche Fragen zu stellen? Und sie schließen sich mich her, also hey. Und plötzlich merke ich, will ich denn wirklich, dass er mitredet, zu meiner Finanzen geht? Will ich denn wirklich, dass er mir sagt, wie ich jetzt mit meinem Nachbarn so umgehe, der mich dermassen aufregt? Will er wirklich dabei haben? Aber in seiner Gegenwart haben wir die Lebensfülle. Weil Fülle hat dann auch ein Ziel. Wir haben einen Auftrag bekommen. Das ist der allererste Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat. Verbreitet mein Reich. Das hat er schon im Garten Eden. Das war der erste Auftrag. Und den haben wir immer noch. Und das ist ein Teil von dem, wenn wir in dieser Fülle innen leben. Das ist das, was Jesus gesagt hat, wenn ihr von meinem Wasser trinkt, in meiner Gegenwart seid, euch von mir füllen lasst, dann werden Ströme von lebendigem Wasser aus euch rausfliessen. Und es hat plötzlich einen Einfluss auf mein Umfeld. Und plötzlich bin ich eben nicht mehr der, der immer wieder zittert, wenn etwas nicht ganz so gut läuft, weil ich den Boden habe. dann wird das Reich ausbreitet, wenn man sich plötzlich anfängt zu fragen, was ist denn? Und mit mir kommt Jesus mit. Jeder, der dich grüßt, du mit Jesus unterwegs bist, der grüßt Jesus. Der spürt auch etwas von dem. Und das ist die Fülle. Und Gottes Reich ist überall dort, wo Menschen in sich unter seine Herrschaft stellen und gleichzeitig aber auch heil werden. Und das sind nicht wirtschaftliche Anteile. Es geht nicht darum, dass wir da die leeren Stühle noch füllen können. Das ist schön. Aber Gott rechnet anders. Gott geht zu unser Herz. Und manchmal gibt es eine Zeit, wo er sagt, komm, heute bleiben wir jetzt ein bisschen in der Schafhürde. Und jetzt schauen wir zuerst mal dein Herz an. Wie geht es dem? Und dann bist du ganz ehrlich und merkst, eigentlich weiss ich es nicht einmal. Dann fragst du es mal. Sagt er es vielleicht. Aber er klopft dann nicht. Das ist dann vielleicht nicht, was du erwartest. Aber es tut gut. Und dann kannst du wieder Jesus herhaben und sagen, oh, mein Herz. Es jubelt, aber ich verstehe nicht, warum. Oder? Das will mir nicht sagen, wie es ihm geht. Ich weiss auch nicht, warum. Darum hat das Leben in Fülle am Schluss einfach viel mit meinem Innenleben zu tun und gar nicht mit dem, was ringsherum passiert. Und es ist dort, wo wir dürfen eben ein anderes Leben leben, als was wir in der Welt vielleicht sehen. Wo man die Zeitung kann in eben rumlegen und sagen, ich weiss eigentlich, was drinnen steht. Und seit 20 Jahren ist es das Gleiche. Die Namen ändern sich, die Orte ändern sich, aber eigentlich steht ja immer das Gleiche drinnen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Legen wir es dann eben um. Jesus, was hast du vor? Was machst du in meinem Leben? Wo willst du heute durch mit mir? Was willst du heute erreichen mit mir? Wo brauche ich noch eine Portion mehr Vertrauen? Wo ich merke, dass ich noch gerne selber will. Und ich kann das Leben in Fülle anfangen aufsprudeln. Und dann kann ich als Person, kannst du als Person in deinem Umfeld plötzlich zu einem sicheren Ort werden. Weil das Leben in Fülle sichtbar wird. Also ist es eigentlich eine Vertrauensfrage. Vertraue ich Gott in jedem Bereich von meinem Leben, dass er es besser im Griff hat als ich selber. Das ist das Leben in Fülle. Das ist etwas, was ich euch auch einladen möchte, jetzt mit Gott selber ein bisschen darüber zu berichten. Ich bitte die Band von vorne zu kommen. Wir werden Zeit haben, wo wir Gott anbeten, wo wir aber einfach in seine Gegenwart kommen. Und obwohl ich immer alle einlade, aufzustehen, weil ich finde, zum Singen muss man stehen. Vielleicht merkst du aber auch, jetzt muss ich meinem Herz ein bisschen Zeit geben. Und einfach in Gottes Gegenwart hocken. Darfst du so. Und ich darf sogar am Boden liegen. Ich weiß nicht, ob wir das gewohnt sind, aber es darf mal. Es hat Küsse dahinter. Und bei Gott dürfen wir frei sein. Bei ihm dürfen wir einfach auch mal auf seine Schoß hocken und uns beschenken. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, bist du gekommen, dass wir die Fülle haben dürfen. Bist du gekommen, dass wir in dir dürfen überfliessen und nicht einfach nur knapp über die Runde kommen. Und das beten wir jetzt wirklich, dass du uns aufzeigst, wo wir Sachen haben, wo wir wirklich noch sollen, dir herhaben, dass der Überfluss, die Fülle von dir darf Einzug halten. Bitte, dass du zeigst, was Sachen gibt, die uns hindern. Dass wir wirklich dürfen in das hineinkommen, wo du uns neues Leben schenkst. Wo du die Fülle lässt aufsprudeln lässt. Und wir wollen dich einfach anbeten, Jesus, als der gute Hirte, als der, der sein Leben gegeben hat, dass wir mit dem Vater dürfen Beziehung haben, dass du uns beschenkst. Du einzig wahre Gott, du König von allen Königen. Du bist würdig. Amen.